Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Also, wir sind wieder nicht hinten links im Kaiser Friedrich, sondern bei Silke Helwig im Büro. Hallo Silke.
Hallo.
Und als Stargast haben wir heute Ralf Sachse von den Grünen.
Genau.
Ja, moin.
Abgeordneter, moin.
Herr Sachse, sagen Sie nochmal, beschreiben Sie nochmal für Menschen, von denen es vielleicht eine Handvoll geben könnte in Bremen, wer Sie sind, also welche Funktionen Sie bei den Grünen ausüben und welche Sie früher ausgeübt haben vielleicht
genau.
Noch.
Also ich vermute mal, das sind doch mehrere Hände voll, aber das mache ich natürlich gerne. Ich bin schon, ich glaube, seit über 16 Jahren für die Grünen aktiv, war 8 Jahre im Beirat Schwachhausen, davon auch 4 Jahre als Beiratssprecher, bin seit 2011 für die Grünen in der bremischen Bürgerschaft im Augenblick zuständig für die Bereiche Verkehr, wo ich ja dann doch versuche, umtriebig dann zu wirken, genauso in den Bereichen Umwelt, Beiräte, Bürgerbeteiligung und Demokratie. Und zwischendurch war ich dann auch mal knapp 5 Jahre Landesvorsitzender der Grünen.
Ich hatte ganz vergessen, kurz zu sagen, ne? Mal kurz vorstellen.
Achso, das war zu lang.
Okay. Alles gut.
Und habe ich das eigentlich richtig in Erinnerung mit Jens Eckhoff, die Wette?
Ja, es gab mal so eine blöde Wette, die ich mit Jens Eckhoff gemacht habe. Es ging irgendwie darum, dass die Botaniker, wo er ja sein Restaurant damals betrieben hat, dass die irgendwie vom Verkehr abgeschnitten wurde, weil da irgendwie eine Baustelle war.
Ich dachte, das ging um Schwarz-Grün, dachte ich.
Das war vielleicht eine gewollte Schönfärbung in der Zurückschau. Es ging konkret um die Einschränkung dort. Da habe ich irgendwie gewettet, mehr als 50% Umsatzeinbußen hast du nicht. Und er sagt, das sind mehr. Und er hat am Ende recht gehabt. Und dann war eigentlich sein Wetteinsatz war, dass er, glaube ich, 3 Stunden lang hätte Fahrräder putzen müssen. Hat er leider nicht machen müssen. Und mein Wetteinsatz war, ihn mit der Rikscha von der Bürgerschaft zur Botanika zu fahren. Das war eine sehr lustige Aktion.
Die Bürgerschaft hat eine Rikscha. Also ich bin jetzt in mehreren Hinsichten bin ich überrascht. Nämlich erstens, die Bürgerschaft hat eine Rikscha. Zweitens, Jens Eckhoff hat ein Restaurant gehabt oder einen Kaffee. Und wir müssen vielleicht noch sagen, für die Handvoll, die Jens Eckhoff nicht kennen, dass das der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete ist.
Senator,
genau.
Fraktionschef.
War auch mal Bausenator und Fraktionschef, genau. Die Bürgerschaft hat eine Rikscha?
Das wäre eigentlich mal eine Sache, die man überlegen müsste.
Haben Sie doch eben gesagt.
Ich habe gesagt, wir sind mit der Rikscha von der Bürgerschaft.
Ach so, von der Bürgerschaft. Ich habe verstanden. Die Rikscha von der Bürgerschaft, das war für mich vollkommen neu, dass die Bürgerschaft eine Rikscha hat, was aber eine schöne Idee ist. Ne?
Das ist eine schöne Idee, die nehmen wir mal alle miteinander mit und versuchen sie zu betreiben. Ich habe mir eine Rikscha ausgeliehen, klar. Das ist auch gar nicht so einfach, eine Rikscha zu fahren, weil die ganz anders funktioniert als ein normales Fahrrad.
Ja, Sie waren Landesvorsitzender, habe ich vorhin schon zu Herrn Gerling gesagt. Sie haben sich ja zurückgezogen freiwillig. Sie haben ja nicht etwa eine Kampfkandidatur oder Ähnliches verloren. Vielleicht können wir ja dem mal auf den Grund gehen, ob Sie eine vermieden hätten. Und zwar aus persönlichen Gründen. Sie wollten kürzer treten. Aber wenn man so sieht, was Sie machen, treten Sie doch gar nicht kürzer.
Ich glaube auch, dass wenn man 5 Jahre gleichzeitig Landesvorsitzender ist und seine Fachbereiche, gerade auch Verkehr und Umwelt, aber auch so Bürgerbeteiligung und Beiräte, wenn man die wirklich mit Herz betreibt und versucht, auch viele, viele Initiativen zu machen und diese Politikfelder voranzubringen, dann ist der gleichzeitige Landesvorsitz zumindest nicht gut für diese Fachbereiche. Und es führt dann auch irgendwie zu einer Unzufriedenheit und zu einer Belastung. Und dann kam bei mir tatsächlich...
Bei Ihnen oder bei den anderen?
Beides, denke ich, ne?
Ach so.
Und dann kam sicherlich auch eine familiäre Belastung dazu, dass meine Kinder in einer bestimmten Lebensphase sehr viel Aufmerksamkeit brauchten. Und dann habe ich dann auch gesagt, 5 Jahre sind auch dann mal genug. Hatte ich gerade hinter mir. Ich hatte ja eine Kampfkandidatur gegen Hermann Kuhn, die ich knapp gewonnen habe. Das war quasi mitten in einer Landesvorsitzenden Legislatur drin.
Sie wollten nicht irgendwie dem zuvorkommen, dass man sie sonst freundlich gebeten hätte zu gehen.
Nö, genau. Ich habe ja, wie gesagt, schon erzählt, dass ich diese Kampfkandidatur hatte und die dann eben knapp gewonnen habe.
Ja, wenn man so liest auf Ihrer eigenen Homepage, was Sie so machen, dann wundert mich das nicht, dass Sie sagen, dass Sie mal kürzer treten müssen. Da liest man unter Hobbys und Vorlieben meine Kinder, Sport, Kochen, Lesen, Vorlesen, Garten, Fahrradfahren, Vollkorncroissants. Das ist wahrscheinlich Vorliebe und nicht Hobby, es sei denn, Sie machen sie selber. Nudeln mit lecker Soße, Olivenöl, venezianische handgemachte Masken, Wein und Essen an Blumenriechen und Kabarett. Was davon machen Sie denn am meisten, am Blumenriechen oder Vollkorncroissants?
Im Augenblick kann man nicht so viel an Blumen riechen, aber tatsächlich im Sommer, wenn ich durch die Straßen gehe, dann rieche ich an den Rosen und versuche die Unterschiede da wahrzunehmen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit meinem anderen Beruf, Weinhändler zusammen, dass mich einfach die Geruchswelt und Geschmackswelt sehr interessiert und ich von daher da immer am Forschen bin.
Aber das ist ja schon Vollzeitjob. Geschäftsführer von 2 Geschäften, 4 Kinder, das ist schon Vollzeitjob, würde ich sagen. Und dann noch diese ganzen Nudeln, Lesen, Kochen, Masken und so weiter.
Ich glaube tatsächlich, dass man da ein gutes Zeitmanagement für haben muss. Da das aber alles, wie Sie ja schon festgestellt haben, mein Hobby ist, empfinde ich das nicht als eine Arbeitszeit, wo ich mich von erholen muss, sondern manches davon ist für mich die reine Erholung.
Auf dem Sofa rumliegen steht noch irgendwo in Ihrem Porträt.
Ja, das auch.
So 2 bis 3 Minuten am Tag,
vermute ich mal. Eine Minute.
Also ich liege jetzt gerade auf dem Sofa, wenn ich
so
mit Ihnen telefoniere. Also das sind schon mehr als 2 bis 3 Minuten.
Das lässt natürlich auch tief blicken, dass Sie sich aufs Sofa legen, um mit uns zu telefonieren. Denken, wir würden hier nett plaudern, aber haha, das wird sich gleich ändern. Stimmt's, Vigi?
Genau.
Dann leg ich mal los, Vigi.
Zum Beispiel, eine der Nachfolgerinnen war doch Kai Vagala.
Nee, da muss ich ungern korrigieren.
Ja, wir waren gemeinsam, ne?
Ich war zuerst mit Henrike Müller 2 Jahre,
ja.
Dann 2 Jahre mit Kai Vagala. Wir waren eher so ein etwas schräges Duo manchmal.
Hast du doch Geld gekriegt dafür?
Nee, da muss ich mal eben nachdenken. Haben wir das damals schon eingeführt?
Kai Vagala, ja.
Weil ich war Abgeordneter und sie hat ein bisschen Geld bekommen. Ne? Das ist nicht so viel. Also da kann man, also das, was man beim Weserhöhe verdient, ist wahrscheinlich Mehrfaches davon.
Aber ungewöhnlich. ungewöhnlich aber, ne? Dass ein Vorstandssprecher bei einem Ehrenamt ist, bezahlt wird.
Wir hatten vor, eine Professionalisierung dieser Sprecherposition.
Die anderen Parteien aber nicht, ne?
Grüne gehen manchmal voran.
Aber sie hat Geld bekommen und Sie nicht?
Nee, ich war ja oder bin ja auch immer noch Bürgerschaftsabgeordneter und das ist eben Teil unserer Statuten, dass man dann eben nur so eine Aufwandsentschädigung für Porto und Telefonkosten und was man so hat, bekommt, aber eben.
Das ist aber nett nicht. Eigentlich.
Ist nett, ja. Ist auch ein netter Job. Also es ist eine tolle Partei. Ich habe das 5 Jahre wahnsinnig gerne gemacht. Ist, glaube ich, anstrengender der Job als in anderen Parteien, die so ein bisschen hierarchischer organisiert sind als die Grünen. Bei den Grünen geht es einfach echt bunt zu. Und von daher ist das ein erfreuliches Gewusel, mit dem man dann zu tun hat, was man dann versucht zu ordnen, soweit es gelingt.
Was ja nicht so schön war bei den Grünen, auch wenn das ein bisschen länger zurückliegt, war die Konkurrenz zwischen Maike Schäfer und Caroline Linnert, ne?
Und Ralf Sachse.
Und Ralf Sachse mittendrin?
Das war gar nicht die anstrengendste Zeit. Diese Sache war dann, als es irgendwie entschieden war, war das eben ein etwas, was auch völlig normal ist in der Demokratie. 2 Leute, die glauben, dass sie gut sind und der Partei was geben können und dem Staat auch, entschließen sich, dass sie auf den gleichen Job kandidieren wollen. Und ich finde, der Prozess war okay. Der hat auch die Partei am Ende nicht zerrissen. Das kann man ja nun wirklich nicht behaupten.
Aber er hat Wunden hinterlassen, ne? Zumindest bei mindestens einer Person.
Ja, klar, hat das Wunden hinterlassen. Also ich glaube, das ist immer so, wenn man in der Überzeugung, dass man ein gutes Angebot, persönliches Angebot hat, dann eben nicht überzeugt mit dem Angebot, dann tut das persönlich weh. Das ist vollkommen klar. Also ich habe ja das selber erlebt bei dieser Kampfkandidatur um den Landesvorsitz. Da sah es auch mal zwischenzeitlich nicht so gut aus.
Wie haben Sie das denn dann das Ruder rumgerissen? Durch Telefonterror, wie das alle anderen Parteien auch machen?
Ich glaube, telefonieren ist zwar das eine, Telefonterror, finde ich, erreicht manchmal genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Ich glaube, wenn man möchte, dass man ein gutes Angebot schafft, dann muss man natürlich die Leute mobilisieren, die einen gut finden. Ja, und muss ein überzeugendes Programm und ein überzeugendes persönliches Angebot dann liefern. Und manche sagen, meine Rede in dieser Landesmitgliederversammlung war einfach ein bisschen besser.
Ah.
Aber vorhin hast du noch gesagt, ihr mit Kai Wagalla, dann seid ihr auseinandergegangen. Und mich interessiert ja mal dein Verhältnis zu Maike Schäfer und dein Verhältnis zu Kai Wagalla.
Mein Verhältnis zu Maike Schäfer ist, würde ich sagen, ein freundschaftliches Verhältnis. Also wir haben ganz früh, als ich so in die Landespolitik reinkam, war Maike verkehrspolitische Sprecherin. Und ich weiß noch, von irgendeiner Landesmitgliederversammlung sind wir dann zusammen, glaube ich, zum Parkhaus gegangen. Ich gestehe, dass manchmal
Parkhaus?
Grüne auf dem Parkhaus, ich manchmal Parkhaus? In Notfällen benutze
zum E-Auto im Parkhaus.
E-Fahrrad.
Nee, ich glaube, sie ist dann mit dem Auto nach Bremen-Nord gefahren, weil wahrscheinlich die Bahnstrecke lahmgelegt war.
Wahrscheinlich.
Ich kann mich ganz genau erinnern.
Hoffentlich.
Es lagen 3 Meter Schnee und die Züge konnten nicht fahren.
Ja, ich glaube, beides war der
Fall. Genau, beides.
Und dann hat sie so erzählt, ja, du hast doch viel Bock auf Verkehrspolitik und willst ja auch in die Bürgerschaft rein. Also dann hat sie mir im Prinzip angeboten, dass wenn ich das machen wollte, dass ich dann eben den Job von ihr Verkehrspolitik übernehmen könnte, weil sie sich mehr auf Umwelt konzentrieren will. Das war schon gleich am Anfang dessen freundschaftlicher Akt.
Das hört sich ein bisschen wie Geschacher an, wenn ich mal ehrlich bin.
Nee, nicht wie Geschacher, das finde ich nicht. Also
für mich hört sich das schon ein bisschen so an, weil wie kann denn die verkehrspolitische Sprecherin bestimmen, wer ihr Nachfolger wird? Nee, ich dachte, das wäre basisdemokratisch.
Nee, das macht natürlich die Fraktion. Die Fraktion bestimmt natürlich, wer für die Fraktion spricht und das wird gewählt. Aber wenn sie dann sagt, so, ich kann mir vorstellen...
Wählt den.
Wählt den meinetwegen auch das, dann ist das ja eine Aussage. Das ist bei uns nicht so, wenn wir Fachsprecher festlegen, dass es da so die irre Konkurrenz gibt. Also ich kann mich, glaube ich, an eine Kampfkandidatur um einen Fachsprecherposten erinnern.
Verstehe.
In der Fraktion. Das ist meistens konsensual.
Ja, vielleicht waren Sie nicht der Erste, den sie gefragt hat, ne? Schlimmstenfalls.
Das ist mir am Ende auch wurscht.
Das ist großmütig.
Ja. Kai Wagalla, noch eben Kai Wagalla. Immer Kai Wagalla.
Nur zu.
Kai Wagalla,
dass ich
jetzt zweimal das Wort freundschaftlich benutze. Natürlich sind wir eine ganz andere Generation. Ich habe sie damals, als wir eine Landesvorstandssprecherin suchten und Frauen irgendwie nicht so viel Bock auf diesen Job hatten.
Keine fanden, kann man ruhig sagen, ne?
Ich drücke so aus, wie ich gerade eben ausgedrückt habe. Habe ich versucht zu suchen und habe gedacht, wer sind die interessanten Kandidatinnen bei uns in der Partei? Und ich finde, dass Kai mit ihrer ganzen Vita als wirklich engagierte Gewerkschaftlerin, als der auch in London gewesen ist, also auch international bei manchen Bewegungen eine Rolle gespielt hat, einfach ein belebendes Element für die Grünen sein würde. Und das war dann auch so. Also unsere Zeit war ziemlich bunt und ziemlich schräg und hat auch manchen, sag ich mal, die andere Sachen bei den Grünen gewohnt sind, nicht so gefallen. Aber ich finde immer noch, dass sie eine ganz tolle grüne Politikerin ist und sich seitdem auch immer weiterentwickelt hat. Und aber das freundschaftliche Verhältnis, das pflegen wir weiterhin.
Sind Sie auch mit Frau Linnert befreundet? Sind Sie eigentlich mit allen Grünen quasi befreundet?
Nein, das liegt ja an Ihnen, wenn Sie mir gleich zwei Leute nennen, mit denen ich...
Ja, es ist jetzt auch wirklich eine ganz offene Frage.
Zu Caro habe ich ein, würde ich sagen, sehr respektvolles Verhältnis. Ich würde es nicht freundschaften.
Sie können sich sehr diplomatisch ausdrücken. Ja, ja. Haben Sie das in Bremerhaven gelernt?
In Bremerhaven müssen Sie diplomatisch
ausdrücken. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte nämlich, darauf wollte ich nämlich, also ich hatte noch zwei Fragen zu Ihrer Biografie. Erstmal, was verbindet Sie denn noch mit Bremerhaven? Oder ist das ein Schicksal, was man überwinden kann? Sie sind ja ein Überläufer, ne? Ich meine, haben in Bremerhaven geboren, groß geworden, haben Abitur dort abgelegt. Und dann sind Sie nach Bremen übergelaufen.
Also ich würde das nicht überlaufen nennen. Man kann ja oder man sollte auch als ein Baum, der fest verwurzelt ist, nicht irgendwelche Wurzeln kappen davon. Und Bremerhaven ist nur mal eine von meinen Wurzeln. Ich gehe immer noch gerne nach Bremerhaven. Ich finde es wahnsinnig schön auf dem Deich. Also ich bin ja vor dem Deich aufgewachsen. Finde, die Stadt macht zu wenig aus sich. Sie ist manchmal auch nicht selbstbewusst genug.
Was? Wie selbstbewusst? Mit der solchen Dirn?
Ja, es gibt einzelne Politiker, die vielleicht schon Netzwerke haben, die schon etwas älter sind, die sehr viel Selbstbewusstsein haben. Aber so der Bremerhaven an sich leidet schon ein bisschen unter der Arbeitslosigkeit, unterm Stadtviertel wie Lehe, das eben lange runtergegangen ist. Wenn man so Schwachhausen, wo ich jetzt gerade sitze, sich anguckt, da ist alles aufgepeppt worden. Lehe ist eigentlich von der Substanz her ein genauso schöner Stadtteil und ist bergab gegangen. Und da gibt es schon manchmal so ein fehlendes Selbstbewusstsein der Bewohnerinnen, aber wie gesagt, ich finde, das ist eine schöne Stadt. Ich bin da gerne aufgewachsen und ich gehe da auch echt gerne hin und lass mir den Wind um die Nase wehen.
Wissen Sie, was ich finde, was ein bisschen auffällig ist, dass man bekannte oder berühmte Bremerhavener Christdemokraten und Sozialdemokraten kennt. Bei den Grünen ist das aber nicht so. Die haben noch, hat überhaupt schon mal ein grüner Bremerhavener irgendeine Führungsposition?
Anja Stahmann.
Die wohnt doch auch schon Ewigkeiten in Bremen. Das ist ja, da kann man auch Herrn Sachse als Bremerhaven erzählen. Okay. Einen aktiven im Bremerhaven lebenden Grünen, der eine Karriere
Die dürfen wohl nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Naja, immerhin Sylmiz Doğan ist Vizepräsidentin der bremischen Bürgerschaft.
Ja, gut.
Und Vize. Finde ich, ja gut, kann man so, als geht so.
Manche sagen, das wäre eine Grüß-August-Funktion, ne?
Ja, trotzdem ist das natürlich als repräsentative Rolle nicht so ganz unwichtig. Also ich finde, der jetzige Bürgerschaftspräsident, auch Christian Weber vorher, die haben ja schon gezeigt, dass man das sehr selbstbewusst ausüben kann.
Das stimmt, aber der Grüß-August, das kam von Herrn Weber.
Ja, aber stimmt eigentlich gar nicht.
Nee, nach vielen Jahren fand das auch nicht mehr, aber am Anfang, als er Fraktionschef werden wollte und dann Bürgerschaftspräsident wurde, da hat er gesagt, er wollte kein Grüß-August sein.
Nö, ich finde, er hat sich auch seine Themen geschnappt und die dann auch vorangebracht, nicht jedes zu Ende gebracht. Also ich erinnere mich an den Domshof, das hat er auch immer mal versucht anzupacken.
Das hat Herr Sieling zur Chefsache gemacht.
Ja,
aber nochmal zurück zu Bremerhaven, das stimmt, die Vizepräsidentin, Vizebürgerschaftspräsidentin, aber dann ist doch Schluss, oder?
Dann ist, soweit ich mich erinnern kann, Schluss. Das ist eben auch, sagen wir mal, kein großer Kreisverband, der dann auch so ein paar Häutungen erlebt hat. Also da war man sich nicht immer grün. Und so sind da auch manche hoffnungsvolle Nachwuchskräfte dann irgendwie nicht gehalten worden oder eben nach Bremen gegangen.
Überläufer.
Ich habe nur grün gewählt damals, als ich in Bremerhaven war, aber hatte nichts mit der grünen Partei.
Verstehe.
Stimmt, also es ist schon so, klar, also wenn Sie jetzt die Leute aufzählen, die man kennt aus den letzten Jahrzehnten, sind dann verhältnismäßig wenig Bremerhavener.
Da sollten Sie vielleicht nochmal nachbessern, Herr Sachse.
Ja, ich nehme das nochmal mit.
Das ist schon mal gut.
Ja, wo dann? Immer, wenn ein Politiker sagt, ich nehme das nochmal mit, dann müssen Sie ganz
gerne. Ja, ich weiß, was das heißt.
Und der Herr Sachse wohnt ja nur in Schwachhausen.
In Schnöselhausen.
Naja, Frau Hebbig, Sie wohnen da ja auch. Also von daher.
Aber ich kann nichts dafür.
Das ist ein Ort, wo nette Menschen
wohnen. Aber ich kann nichts dafür. Das sind unglückliche Umstände, die dazu geführt haben. Wie wird man eigentlich Weinhändler, wenn man doch eigentlich Sozialpädagoge ist?
Indem man Schach spielt. Also ich habe mit einem Freund von mir in Bremerhaven Schach gespielt und wir haben dann Wein probiert dabei. Dann haben wir aber festgestellt,
dass das für Schachspiel nicht so gut ist.
Ja, genau. Richtig, wenn man Wein trinkt, wird das Spiel erheblich schlechter. Und dann mussten wir uns entscheiden zwischen einem Weinprobierkreis, den wir gegründet haben, dann tatsächlich oder Schach zu spielen. Wir haben dann ab und zu Schnellschach noch später gespielt. Und auf der Fahndung nach neuen interessanten Flaschen für diesen Weinprobierkreis bin ich dann in meinem Laden in Schwachhausen einkaufenderweise gelandet und bin dann da jobbenderweise unterwegs gewesen in diesem Laden, fand das toll und bin da hängen geblieben.
Ach so, das heißt, Sie haben den quasi dann irgendwann geerbt. Sie haben da angefangen, genau, als Jobber, dann Mitarbeiter und dann Geschäftsinhaber. Welche Weine trinken bevorzugen Sie denn eigentlich? Rote oder weiße und welche?
Ich sage immer, Frauen sind die besseren Menschen und Rotweine sind die besseren Weine. Also ich finde schon, dass Rotweine... Also
meine, das erste würde ich sofort unterschreiben, das zweite...
Ja, das zweite auch.
Okay.
Rotweine haben einfach eine andere Komplexität, dadurch, dass sie eben quasi mit der Farbe und den Gerbstoffen auf den Traubenschalen vergoren werden.
Ist ein der in Schwarhausen gewonnene Wein, ist der ein Rotwein oder ist es Weißwein?
Nein, der ist nicht nur in Schwarhausen gewonnen worden. Also ich mache ja dieses Benefizprojekt seit 14 Jahren, dass ich aus bremischen Trauben Bremer Wein mache. Ist, glaube ich, in Deutschland auch das einzige dieser Art.
Weißer ist das.
Nee, es ist rot und weiß. Mehr rot als weiß. Also die Bremerin pflanzt lieber Rotwein Rippstöcke, weil es wohl ein anderes Flair gibt. Nee, auf jeden Fall sind das inzwischen bis zu 13 Stadtteile, die sich an dem Projekt beteiligen.
Da wollte ich noch ketzerisch sagen, da kommt Ihnen der Klimawandel aber zugute, ne?
Ja, in der Tat. Manchmal auch nicht so gut. Also in den letzten 3 Jahren hatten wir eine große Trockenheit und ich habe mich gewundert in diesem Jahr, warum es so wenig Trauben gibt. Hm. Und tatsächlich hängt das damit zusammen, dass die anhaltende Trockenheit dann quasi zu so Notreaktionen der Rebstöcke überall in Bremen geführt hat.
Ach so, ich habe gedacht, jetzt würde hier demnächst richtig Wein angebaut an den nicht vorhandenen Hängen, die man aber aufschütten könnte.
Hülsberg.
Genau.
Es gibt tatsächlich ein Projekt, wo ich in Bremen an einem Hügel, so wie haben wir ja gar nicht in Bremen, dann tatsächlich 99 Weinstöcke pflanzen will, weil man darf 99 Stöcke pflanzen, ohne dass man eine Genehmigung dafür
braucht. Wo ist denn der Hügel?
Der Müllberg.
Das erzähle ich noch. Das muss ein Geheimnis bleiben. Aber
Müllverbrennungsanlage.
Die wäre eine Möglichkeit, aber ist es nicht. Also da du die Topografie von Bremen ja sehr gut kennst, viel mit dem Fahrrad erkundest, wirst du das schon rausbekommen.
Gehört noch zum Land Bremen, da wo Sie das machen wollen. Und
ja,
wann?
Genau. Und mehr, ist eigentlich geplant im nächsten Frühjahr.
Oha. Dann sagen Sie aber nochmal Bescheid, ne?
Dann sage ich Bescheid.
Der Herr Gerling und ich, wir können auch Löcher graben, oder? Mit unseren eigenen Händen sogar, wenn es sein muss. Da kennen wir nichts.
Also die Einladung ist schon ausgesprochen dafür.
Vielleicht nochmal zum Thema autofreie Innenstadt. Ich glaube, dazu, es gibt ja wenig Themen, wo Sie so viel in Leserbriefen aufgetaucht sind wie bei diesem Thema. Das ist ja eins Ihrer Lieblingsthemen, nicht Ihres alleine, aber es gehört dazu. Aber da kriegen Sie manchmal ganz schön Kontra, ne? Zum Beispiel sagen dann Leute, womit liefern Sie denn Ihren Wein aus? Nun weiß ich, dass Sie auch ein Lastenfahrrad haben, aber ich sehe auch immer das Auto um die Ecke stehen. Jetzt ist Ihr Weinladen ja nicht in der Innenstadt, aber trotzdem, ist das nicht doch auch ein bisschen widersprüchlich? Ein E-Auto ist es jedenfalls nicht, womit Sie Ihren Wein bekommen oder wo Ihr Firmenname draufsteht, soweit ich weiß. Das ist so ein Lieferwagen.
Ich versuche mal beide Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, abzuschichten. Also erstmal meine.
Die ich unzulässig vermischt habe.
Meine private Mobilität. Ich erstmal fahre tatsächlich seit 35 Jahren kein privates Auto mehr und benutze Fahrräder oder eben die Deutsche Bahn. In meiner Firma hatten wir Diesel, weil es keine vernünftigen Elektrofahrzeuge gibt und die es auch immer noch nicht gibt, weil die Post zum Beispiel, die sowas hergestellt hat, das wieder eingestellt hat. Wir haben 2 Elektro-Pedelecs bei mir in der Garage, eines noch ohne Pedelec. Wir fahren eigentlich mit diesem Fahrzeug nur noch zum Lager hin und vom Lager zurück. Ansonsten machen wir Auslieferungen komplett, auch in Habenhausen, Woltmershausen und Hemeling, mit dem Lastenfahrrad. Und
wer macht das denn?
Meistens ich selber, weil ich Spaß daran habe, mit dem Lastenfahrrad auszufahren. So viel ist das ja auch nicht. Also die meisten holen es bei uns.
Mit dem Auto dann eben ab.
Genau, und es ist nicht unbedingt ökologisch, Autos frühzeitig zu verschrotten. Deswegen, wenn man die Ökobilanz sich dann nochmal durchrechnet, wir haben das versucht, sind wir der Meinung, dass das so erstmal ein ganz verantwortlicher Umgang damit ist. Zur autofreien Innenstadt, da haben Sie komplett recht, das ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Das hat man ja auch bei der Debatte jetzt um diese Fahrradroute da am Wall gesehen. Das waren ja wirklich seitenlange Leserbriefe, die im Weserkurier standen, mal für die eine, mal für die andere Seite, je nachdem, wie mobilisiert wurde. Natürlich ist das kontrovers. Verkehrswende, tut weh. Ne? Es gibt einige, die behaupten, das muss gar nicht wehtun. Ich glaube, das wird wehtun. Man kann versuchen, es so wenig weh wie möglich zu realisieren. Aber es ist eben eine Umverteilung öffentlichen Raumes zugunsten Verkehrsträger, die etwas sanfter und etwas umweltfreundlicher sind. Und man nimmt dem einen was weg und gibt dem anderen was. Und dem man das was wegnimmt, der ist logischerweise erstmal unzufrieden.
Sanfter, da können Sie aber Fahrradfahrer in Bremen nicht mit meinen, wenn ich wieder zu meinem Lieblingsthema kommen darf.
Ja, ja. Also noch ein Satz zu dem.
Da lachen Sie nur, es ist wirklich wahr. Ich meine, Sie habe ich jetzt noch nicht rüpelhaft fahren sehen, aber sanft, ist das echt Ihr Ernst?
Sanft meine ich, dass Sie eben Umwelt.
Ach so, umweltsanft, ja, das ist wohl wahr.
Und sanft auch, weil sie am Ende nicht für schwere oder tödliche Unfälle stehen. Man muss einfach sagen, natürlich Fahrzeuge, die eine Masse von 2 Tonnen haben, haben per se durch die reine Masse eine andere Gefährlichkeit als ein Fahrrad. Und die Fahrradfahrer, die haben ja auch einen Autoführerschein. Also woran liegt es, dass sie vielleicht die Regeln als Fahrradfahrer nicht so gut beachten wie als Autofahrer?
Ja.
Ich sage, es hängt auch damit zusammen, dass die Infrastruktur eben nicht genügend ist und so ein Fehlverhalten manchmal erst auslöst, weil die Bedingungen einfach noch
schlecht sind. Das ist aber ein nettes Menschenbild. Was sagen Sie, wenn ich mal ganz kurz nochmal dazwischen, was sagen Sie denn eigentlich zu E-Rollern? Da sind Sie ja nicht so ein Fan von, ne? Obwohl die auch so sanft sind zur Umwelt.
Die liegen erstmal in der Gegend rum und die Leute stolpern über sie und die Leute fahren auf dem Fußweg mit den Dingern. Die wird man nicht wegkriegen, aber ich glaube, man muss sie zähmen.
Aber Sie sind davon nicht so begeistert, ne? Obwohl Sie...
Nö.
In der autofreien Innenstadt könnten Sie natürlich... Könnten noch mehr gebraucht werden.
Auf der Straße fahren.
Bei Menschen mit Gebrechen zum Beispiel.
Ja. Dann die Straße ja frei.
Ich will nochmal den Vorteil der autofreien Innenstadt nochmal nennen. Also da kann man ja meinetwegen argumentieren, das ist noch keine Verkehrswende, wenn man in einem begrenzten Teil der Stadt eine autofreie Innenstadt macht. Erstmal gibt es da noch 2.900 Fahrzeuge, die da sowieso stehen, weil sie da parken dürfen. Das ist eine ziemlich große Zahl. Die wird man auch am Ende nicht wegbekommen. Es ist aber, glaube ich, ein Beispiel, gerade in dem zentralen Bereich einer Stadt, wie man Mobilität anders organisieren kann. Und wir müssen einfach in der Zukunft Mobilität anders organisieren. Die CO2-Werte im Straßenverkehr haben sich seit 1990 nicht verändert. Das ist der einzige Bereich, der bei den Klimaschutzzielen oder bei der Erreichung der Klimaschutzziele einfach komplett ausfällt. Also wir müssen beim Verkehr was tun und da ist das beste Labor der Ort in der Mitte einer Stadt. Und ich glaube, wenn man sich Städte wie Kopenhagen, die also große Fußgängerzonen anguckt, als Beispiel nimmt, dann wird man feststellen, ja, warum sind die Mieten denn eigentlich in den Fußgängerzonen am teuersten? Weil es ein anderes Einkaufserlebnis gibt, weil die Leute sich länger an dem Ort aufhalten. Und ich glaube, dass ein Teil der Problematik der Innenstädte damit zusammenhängt, dass sie eben in ihren Verkehrsinfrastrukturen nicht attraktiv in der Aufenthaltsqualität sind.
Ja, aber
von daher.
Ja, aber Sie könnten ja zum Beispiel sagen, die Innenstadt ist autofrei, aber nur Benziner und Diesel autofrei, aber E-Autos dürfen fahren.
Ja,
wenn sie sanft zur Umwelt sein sollen. Und in der U-Bahn-Straße werden sie natürlich nie besondere Mieten kriegen, solange die Straßenbahn da durchbrettert. Also ich glaube nicht, dass das zur Aufenthaltsqualität beiträgt.
Nee, das ist klar. Eine Straßenbahn, die irgendwo in der Mitte durchführt, die verhindert zumindest, dass man da Bänke oder andere Sachen zum dauerhaft aufhalten dann.
Ja, und dass man da unmittelbar in der Nähe wohnen will, ne, weil man das ja meistens doch irgendwie hört.
Klar, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das die Chance für die Innenstädte ist. Und aus dem Grund denken auch, sagen wir mal, Hamburg, Hannover, Berlin, denken ja nicht umsonst über solche Sachen nach. Gucken Sie Barcelona an, sehen Sie, was in Paris passiert, sehen Sie sich an, was in London passiert.
Selbst ja, nachdenken dürfen Sie ja auch.
Wir in Bremen haben wir beschlossen, wir setzen sie bis 2030 um. Also
wenn sie bis dahin noch regieren alleine.
Ja, das ist allerdings richtig, da müssen wir uns Mühe geben.
Wenn sie Schwarz-Grün, bei Schwarz-Grün wird es schon problematisch, würde ich mal sagen. Ne? Sind Sie soweit eigentlich in Ihren Gesprächen mit denen gediehen, dass Sie auch über solche Themen geredet haben? Oder ist es schon vorher abgebrochen worden?
Nee, also wir sind eigentlich mit denen.
Mit der, ich meine jetzt mit der CDU, ne?
Klar, also ich bin ja mit den Kollegen, also Jens Eckhoff haben Sie schon erwähnt, oder auch Heiko Strohmann, habe ich selbst einen sehr, sehr intensiven
kommunikativen
Umgang. Ja, freundschaftlich nicht so oft benutzen. Ich weiß, wie brüchig Freundschaften in der Politik sind. Also das ist mir schon klar, dass es da weniger Freundschaften gibt als im richtigen Leben. Aber es ist zumindest ein sehr, sehr kollegialer Umgang, den ich mit Christoph Weiß oder mit Jens Eckhoff oder mit Heiko Strohmann habe. Und wir quatschen viel über solche Themen. Im Wahlkampf hat mich Heiko Strohmann, immerhin Landesgeschäftsführer der CDU, eingeladen und wollte als Wahlkampfveranstaltung der CDU mit mir diskutieren über die grüne Verkehrspolitik in Bremen. Und leitete ein damit zu seinen Leuten von der Mittelstandsvereinigung, sie bräuchten nur nicht zu glauben, dass es hier heute Abend den großen Streit geben würde.
Ja, ist doch schön.
Wir haben da, seitdem wir den Verkehrsentwicklungsplan zusammen 2 Jahre aufgestellt haben, einfach so einen verkehrspolitischen Grundkonsens. Und die autofreie Innenstadt wird ja auch von der CDU unterstützt. Und von daher...
Müssen Sie nur die Sozialdemokraten mal loswerden, ne?
Naja, die Sozialdemokraten haben die autofreie Innenstadt 2030 mit uns in der Koalitionsvereinbarung festgelegt. Also auch die wackeln vielleicht manchmal, das nehmen sie bestimmt richtig wahr. Aber wir haben das miteinander vereinbart und ich kenne genug Sozialdemokraten, die das auch für eine vernünftige Lösung haben.
Herr Sachse, ich will doch auf Schwarz-Grün hinaus. Grün-Schwarz. Auf Grün-Schwarz sogar. In meiner unglaublichen Großzügigkeit würde ich sogar Grün-Schwarz für möglich halten und nicht Schwarz-Grün.
Also weiß ich nicht, ob wir das in Bremen hinbekommen.
Würden Sie es denn wollen?
Es ist eine Frage der Dinge, die man inhaltlich umsetzen kann.
Ja.
Wir gehen mit denjenigen, wo die inhaltliche Übereinstimmung am größten ist. Das war beim letzten Mal, hätte man noch streiten können, CDU und Grüne, ob es da nicht auch viele inhaltliche Übereinstimmungen gibt. Mit der FDP hätte es die nicht gegeben. Und von daher war die Entscheidung für Rot-Rot-Grün richtig. Weil,
ich rede ja auch nicht von Jamaika. Ich rede ja von Schwarz-Grün dezidiert.
Ja, ist schon klar. Also das ging zumindest letztes Mal nicht. Wenn das irgendwann geht, dann wird man über Inhalte reden.
Also was meinen Sie, wie kompromissbereit die Sozialdemokraten dann plötzlich sind? Die würden dann jeden einzelnen Satz ihres Wahlprogramms in die Koalition aufnehmen. Das ist ja das. Die Grünen hatten es ja schon bei der letzten Wahl sehr gut. Das wird bei der nächsten Wahl ja nicht anders sein. Sie sind die umworbene Prinzessin sozusagen, ne?
Also meine Glaskugel hat Schlieren, sodass ich das manchmal nicht so ganz genau sehen kann.
Doch. Herr Sachs, Sie sind die grüne Prinzessin. Nicht Sie persönlich, sondern die Partei. Und werden von allen umworben. Also ich finde, das ist schon sehr komfortabel. Das ist schon sehr schick. Da gab es ganz andere Zeitungen. Apropos andere Zeiten. Vorhin hatten Sie doch gesagt, Sie hätten schon anstrengendere Phasen in der Partei mitbekommen. Nicht die Wettbewerbssituation zwischen Frau Schäfer und Frau Linnert. Welches waren denn die anstrengenderen Zeiten?
Ich fand die Phase anstrengend, als wir nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Wahl doch ein für mich enttäuschendes Ergebnis gehabt haben, wo dann Matthias Güldner zurückgetreten ist und im Prinzip auch das sich von Caroline Linnert gewünscht hat.
Ja, stimmt, das war noch unangenehm.
Das war für mich eine schwierige Phase. Das war auch so die Phase, wo auch der damalige Bau- und Umweltsenator Lose.
Ach, das war schon Lose.
Grüner.
Das war schon Lose, aber zumindest so in der ersten Zeit so eine doch manchmal wackelige Phase hatte, gerade auch in der Kommunikation und sich dann ja später meiner Ansicht nach stabilisiert hat. Also das war, wie gesagt, das fand stimmt. Ich war sehr, sehr anstrengend.
Da wurde auch öffentlich ein bisschen mit Dreck geworfen, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Ja, das war in der Beziehung tatsächlich die Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass das, was ich mir so an Solidarität unter Grünen gewünscht habe, jedenfalls nicht in jeder Minute eingehalten wurde.
Ja, gut. 2 kleine Fragen noch. Nur ganz kurze Antwort. Wen findest du doofer in der Koalition? Die SPD oder die Linke?
Was heißt doofer?
Schlechter.
Also ich drücke mich mal...
Schwieriger, sagen wir mal diplomatisch schwieriger.
Schwieriger.
Ja, ich drücke es mal positiv aus. Es gibt vielleicht noch etwas mehr Schnittmengen mit der Linken als mit der SPD manchmal in der Realpolitik.
Eine Koalition CDU, Linke und Grüne, wie nennt man das eigentlich?
Es gab lustige Wahlkampfveranstaltungen, wo tatsächlich, ich erinnere mich an eine im alten Pfundamt, wo sich Linke, CDU und Grüne ganz einig waren und SPD so ein bisschen außen vor stand. Und dann fragte tatsächlich jemand danach und dann sagte, glaube ich, Heiko Strohmann, dafür ist meine Partei noch nicht reif.
Das ist interessant, weil ich weiß noch genau, wie Herr Eckhoff mit Herrn Möhle, damals noch Grüner, hier in der der Dings-Lounge saß und eine Zigarre geraucht haben und dann hinterher war die CDU auch noch nicht reif für die Grünen. Da wurde Herr Eckhoff ja von Herrn Neumann zurückgepfiffen.
Ja.
Du hattest noch eine kleine Frage.
Das war die Doppelfrage.
Ah, verstehe. Herr Sachse, haben Sie noch eine Frage?
Ich hätte viele Fragen, aber wohin führt uns dieser Podcast am Ende? Wohin er uns führt?
Wohin der uns führt? Er führt uns dahin, Sie besser kennenzulernen.
Das ist doch, Verständnis ist das Wichtigste auf beiden Seiten, sowohl bei den Medien wie bei der Politik.
Ist ja auch schon passiert.
Wir machen es ja nicht für uns selbst, weil wir kennen uns ja, Herr Sachse. Nein, wir machen es ja für unsere Zuhörer. Wir sind ganz selbstlos und Sie auch.
Was war das beste Bonmot in der Zeit?
Irgendwas von Ralf Sachse bestimmt.
In welcher Zeit? Was meinen Sie?
Von den Podcasts.
Heute?
Der beste Spruch.
Überhaupt
in den gesamten Podcast.
Ach so, das weiß ich nicht mehr.
Ich hatte ja noch einen schönen Spruch von Thomas Röbekamp neulich in der Bürgerschaft, wo er sich irgendwie über die FDP gerade aufregte und dann sagte, lieber mit denen in der Regierung als mit euch in der Opposition.
Das fand ich ein lustiger
Spruch.
Das stimmt. Aber das beste Bonmot weiß ich gar nicht, weil wir amüsieren uns eigentlich immer wie Bolle. Auf jeden Fall Herr Gerling und ich, ob das bei unseren Gesprächspartnern so ist, weiß ich nicht so genau. Aber da sind wir ein bisschen egoistisch, ne? Wir machen es, um uns zu amüsieren.
Ja. Ralf Sachse, können wir noch fragen nach dem Elefanten, nach dem Silvesterböller. Jetzt ist ja gleich Silvester.
Ja, wenn unsere Zeit nicht schon um wäre, hätten wir noch sehr viele Gesprächsthemen.
Ja, nächstes Mal.
Elefant wäre ein spannendes Thema. Aber,
Ihr Herzensprojekt ist doch tatsächlich die autofreie Innenstadt, oder?
Also das wäre zu verengt. Also die autofreie Innenstadt ist tatsächlich...
Mobilitätswandel ist Ihr Herzensthema.
Ja, genau.
Ah, ja. Na, das haben wir doch ausreichend gewürdigt. Und da sind wir Ihnen auch fast gar nicht ins Wort gefallen. Ich finde, ist schon was.
Nein,
Sie
sind mir fast entgegengekommen.
Gut, Herr Sachs, dann wollen wir das lieber beenden, bevor es anders läuft.
Ja, schönen Dank und mach's gut, ne?
Genau, sagenartig vielen Dank, Herr Sachse.
Genau. Gleichfalls. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, okay. Schöne Adventszeit. Adventszeit kann auch. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.